ich glaube ja, dass das noch ein bisschen tatsächlich, dass gerade für den Osten stark unterschätzt ist, Content aus Ostdeutschland zu kreieren, da wo es eben keine Lokalzeitung mehr gibt oder wo die, ich weiß nicht, wer von euch die Lausitzer Rundschau regelmäßig liest, die ist ja auch nicht gerade billig und dafür nicht besonders gut, würde ich sagen.
Ja. Das wäre genau mein
Punkt. Und da sozusagen gewesen, zu überlegen, wie können wir lokalen News eigentlich mit TikTok oder Instagram oder vielleicht auch Podcasts voranbringen.
Genau, also es geht darum, strukturell darin zu investieren, regionale, lokale Hubs zu haben, wo InfluencerInnen ausgebildet werden.
B-O-M.
Berlin.
Ost-Migrantisch. Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast
mit echten Berliner Biografien.
Ja, willkommen zurück hier bei eurem Podcast berlin.ost.migrantisch. Ihr seid bei der zweiten Folge unserer Live-Podcast-Aufnahme, die wir in Cottbus aufgenommen haben. Aufgenommen haben wir sie am 11. Juni im bunten Bahnhof in Cottbus und die erste Folge haben wir am 20. Juni ausgestrahlt. Ihr könnt da ja mal reinhören. Da geht es vor allen Dingen um die ostdeutsche Seele, um ostdeutsche Mentalitäten, um die Frage des Ostdeutschseins und der Ostdeutschlandforschung in der Wissenschaft. Und wir werden so ein bisschen mit unserem Publikum warm. Jetzt in der zweiten Folge werden noch einige Leute sich auf das heiße Sofa setzen und uns Fragen stellen und mit uns in die Diskussion gehen. Und wir werden etwas mehr auch auf die Migrationsgesellschaft und auch auf die ethnische Minderheit der Sorben in Cottbus eingehen. All das jetzt in Folge 2. Hört rein und denkt immer dran, wenn euch der Podcast gefällt, liked uns gerne, abonniert uns oder schreibt uns auch sehr, sehr gerne, darüber freuen wir uns immer, Kommentare. Ich glaube, gerade diese beiden Folgen, die ihr jetzt gehört habt, haben so einige Anknüpfungspunkte, um mit uns in Diskussion zu gehen. Schreibt uns E-Mails, schreibt uns Kommentare bei Social Media. Wir freuen uns immer auf euer Feedback. Aber jetzt hört rein bei Teil 2 unserer Live-Podcast-Aufnahme im bunten Bahnhof in Cottbus. B-O-M.
Liest du sie selber vor?
Jetzt kommt liest jemand Neues Frage, aufs Sofa.
Oder?
Und
genau. Sicher?
Das und war so ein ganz kleiner Zettel. Genau, und sie hat eine Frage in den Hut geworfen und liest diese jetzt vor.
Hallo, ich bin Annelie und ich habe mal eine Frage zu dem Thema rund um akademische Titel, die erst nochmal ein Thema waren. Und dachte gerade, irgendwie ist es am leichtesten, die Frage vielleicht doch einfach persönlich zu stellen. Und zwar, die Frage geht an euch beide, aber ich würde kurz auf dich eingehen, weil du darüber gesprochen hast, dass du der...
Ist wieder Daniel?
Daniel, dass du der Eineinhalbste bist, der diesen Werdegang gewählt hat und abgeschlossen hat. Gibt es daraus gehend eine Art Handlungsdruck oder Verantwortungsdruck, den du spürst gegenüber so im Rahmen deines Titels, den du erworben hast, aber auch im Rahmen oder in Bezug auf deine Herkunft und deine Geschichte?
Also es gibt da zwei Aspekte, also aus der Biografie heraus. Es ist tatsächlich so, dass meine Mama auch ein Studium begonnen hat. Nicht das, was sie wollte, weil sie irgendwie gab es da irgendwas Politisches, warum sie das nicht studieren durfte, was sie wollte. Mein Vater wollte Architekt werden und auch das durfte er nicht aus politischen Gründen. Und dann haben beide, meine Mama hat dann angefangen und dann hat sie ein Kind bekommen, mich. Und hat deswegen das Studium auch wieder abgebrochen. Also da gibt es so eine gewisse Verantwortung, dass sie wegen mir nicht studieren konnte. Das habe ich aber erst relativ spät verstanden. Aber also diese Verantwortung gibt's. Und dann gibt es nochmal eine andere Verantwortung, die, glaube ich, auch stark damit zusammenhängt, dass worüber wir auch schon mal gesprochen hatten, nämlich gegenüber den Kindern jetzt. Ne? Also weil mein Studium bestand eigentlich daraus, also Sozialwissenschaften ist ja sowieso so ein Studium, was eigentlich keiner richtig versteht, der es nicht studiert. Also ich bin ins erste Das ist Claudia.
Und das soll aber gar nicht so arrogant klingen, wie es vielleicht ankommen mag bei einigen, ne? Es ist einfach.
Nee, also ich meine, ich bin ins erste Semester Sozialwissenschaften gegangen, weil es an der HU war. Ich war eigentlich schon in der FU eingeschrieben und da habe ich dann noch den Platz in der HU bekommen und ich bin da nur hin, weil es an der HU war. Das war näher an meinem Wohnort in Prenzlauer Berg. Und bin dahin, ich hatte keine Ahnung, was dieses Studium ist. Ich hatte gar keine Ahnung. Und wenn in diesem Semester nicht Streik gewesen wäre, Unistreik 2003, und die ganze Uni total politisch gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, auch das Studium nicht zu Ende gemacht, weil da hätte ich nicht verstanden, was ich da eigentlich tue. Und das heißt natürlich auch, dass es in meinem familiären und auch in meinem Freundeskreis niemanden gab, der mich in irgendeiner Form unterstützen konnte. Also ich hatte dann immer so Kommilitoninnen, die mir dann, Kommilitonen meistens, die mir dann erzählt haben, ja, mein Papa hat meine Hausarbeit nochmal gelesen und hat nochmal lektoriert. Also ich, wenn ich mit Narrativ nach Hause gehe, mit dem Wort Narrativ, dann ist das Gespräch beendet. So, und habe ich übrigens auch mal gelernt von Abini Zöllner, dass das ihr Hasswort ist als Journalistin. Narrativ, weil man das immer nicht erklären kann, was das sein soll. Und die Verantwortung sehe ich sozusagen darin, dass ich jetzt aber als Soziologe gelernt habe, wie wichtig soziale Herkunft für den Bildungserfolg der eigenen Kinder ist. Und ich tatsächlich erstmal denke, ja, und deswegen hoffe ich, dass meine Kinder bessere Startchancen haben. Und dann natürlich irgendwie nochmal sozusagen in so einer etwas weiteren Perspektive zu denken und sich zu fragen, wie kann ich jetzt darauf wirken, dass auch alle anderen um mich herum, also ich weiß natürlich, wir alle wissen, dass wir nicht die Welt verändern, aber vielleicht unser Umfeld und hier und da ein bisschen zu wirken.
Ja, ich meine, du hast es angedeutet, aber nicht so richtig benannt. Es ist natürlich ein ganz ambivalentes Phänomen, weil das, was du mit Narrativ beschrieben hast, ist ja der Prozess der Entfremdung. Und das ist ein Prozess, der losgeht, wenn du studierst, während die Elterngeneration nicht studiert hat. Gerade wenn du solch einen Studiengang studierst, dann gibt es eben, ne, bei diesen Menschen, die die erste Generation sind, gibt es massive Entfremdungserfahrungen. Und es geht erstmal darum, damit zu lernen, umzugehen. Für alle Beteiligten. Für die Person selbst, aber auch für die im Umfeld. Und die Diskussionen werden interessant, um es diplomatisch auszudrücken. Es setzen Prozesse ein, sich Dinge vielleicht nicht mehr anhören zu können, was ja eigentlich für SozialwissenschaftlerInnen nicht gut ist. Weil SozialwissenschaftlerInnen, also ich bin auch teilweise in der Radikalisierungsforschung, wir lernen aus den Gesprächen mit Menschen, die extreme Ansichten haben. Wir können es uns nicht leisten, nicht mit denen zu sprechen. Und da gibt es viele Prozesse, durch die Studierende und dann eben, wenn sie abgeschlossen haben, laufen. Und das macht das Leben danach nicht einfacher, so wie Daniel es gerade beschrieben hat. Es ist einfach ein harter Weg. Aber auch wenn Daniel sagt, dass wir, ne, wir, also ich glaube, ganz viele WissenschaftlerInnen, GeisteswissenschaftlerInnen überschätzen ihre soziale Relevanz, ihre sozialpolitische Relevanz.
Über oder unter?
Überschätzen. Habe ich unter gesagt?
Nee, ich wollte es nochmal nachfragen. Über. Okay, ja.
Überschätzen ihre sozialpolitische Relevanz. Es gibt aber auch einige, die haben eine gute sozialpolitische Relevanz. Wir haben vorhin über Steffen Mau gesprochen. Es gibt auch ganz viele Wissenschaftlerinnen auch, die als Wissenschaftlerinnen sozialpolitisch relevant sind. Und das ist eben auch ein Möglichkeitsraum. Also das eine in Kauf nehmen, um das andere vielleicht leisten zu können, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie man die Rolle haben möchte, vielleicht nicht haben möchte, wie offen man und wie sehr man auch mit Hass umgehen möchte, weil das ist auch die Frage der sozialpolitischen Relevanz von WissenschaftlerInnen. Wenn ihr in die Öffentlichkeit geht, dann kommt immer mehr Hass. Und das ist unsere Realität. Wir haben das am letzten Wochenende erlebt, obwohl wir gar nicht beteiligt sind. Und es ist immer, also ich auch heute auf dem Weg hierher habe ich wieder gesehen, dass da Hassnachrichten sind. Das ist eben Teil der Realität. Und es wird nicht weniger, im Gegenteil, es wird mehr.
Ja. Jetzt wird hier neu arrangiert auf dem Sofa.
Hier wird rotiert. Also vielleicht, ich würde mich ja freuen, wenn noch mehr Studierende nach vorne kommen.
Vielleicht, danke, Thorsten. Thorsten,
vielleicht rotieren wir einfach nochmal Thorsten und später...
Wir können ja mal mit Applaus für die Leute anfangen, genau, die auf die Bühne gekommen sind. Ja. Jetzt ist Claudia wieder da.
Sorry. Ich will eigentlich vielmehr nur eine Tür öffnen. Also Annelie und ich kennen uns auch. Vor allen Dingen, also es gibt eine sorbische Subkultur, da kann Annelie am besten gleich was dazu sagen. Aber ich würde genau diese Tür gerne öffnen, weil es nämlich genau darum geht. Und vielleicht gibt es dann mehr Anschluss auch fürs Publikum nochmal. Also Instrumentalisierung, wir können es ja mal benennen, ne? AfD auf Plakaten hier vor Ort. Wir sind bunt genug, ja, das Narrativ, also dieser Ausspruch, diese Glaubensrichtung in dem Fall und dahinter klebend sorbisch-wendische Trachten. So. Lebensrealität hier an den...
Annelie, willst du dazu was sagen?
Genau.
Also mich würde es super interessieren.
Ja, genau. Und das würde ich jetzt gerne nämlich öffnen, weil Annelie selber auch quasi in einem Kollektiv... Aber ja, ich gebe das gleich mal weiter.
Na, ich finde es unerhört und richtig peinlich, um ehrlich zu sein, um das ganz grob zu fassen.
Das Plakat.
Vor allem das Plakat, ja. Also... Wir haben innerhalb des Kollektivs Vakuum lang darüber gesprochen, wie wir uns damit fühlen oder was das überhaupt bedeutet, wenn man sowas sieht, wenn man Richtung Silo zum Beispiel in Cottbus rausfährt. Da steht drauf, wir sind bunt genug und im Hintergrund sind unglaublich schlecht angezogene wendische Trachten. Ich finde es ziemlich herausfordernd, weil es irgendwie klingt wie ein schmeichelhaftes Kompliment der AfD gegenüber den Sorbinnen. Andererseits ist es ja ein ganz klarer Duldungsausspruch eigentlich. Mhm. Ihr seid quasi gerade so noch da und es reicht uns und mehr ja nicht darüber hinaus.
Ich würde gerne was dazu sagen, weil ich an der Peinlichkeit andocken möchte, um dann einen Punkt zu machen, der das vielleicht ja einordnet. Auf TikTok gibt es extrem viele Türkeistämmige, die Werbung für die AfD machen. Und das ist der Fall seit vor allen Dingen letzten Sommer. Und das war ein strategischer Zug der AfD, das war kein Zufall. Die AfD hat sich strategisch dazu entschieden, sich gegenüber migrantischen Communities zu öffnen. Und jetzt passiert Folgendes, wenn sich migrantische Communities selbst oder wenn einzelne Mitglieder, in dem Fall Content Creator auf TikTok, sich dazu entscheiden, weil sie das Programm toll finden, weil sie das, was sie auf TikTok gesehen haben von AfD-PolitikerInnen oder AfD-nahen Influencern, dass sie das toll finden, dann passiert Folgendes, es findet eine doppelte Legitimierung statt. Weil wenn die Türkeistämmigen sagen, das sind keine Nazis, dann können ganz viele nicht-migrantische Menschen sagen, ach, das ist ja schön, das sind keine Nazis, dann sind sie ja wählbar. Das heißt, die haben einen ganz anderen Effekt und damit spielen sie natürlich und damit haben sie auch in den Jahren davor schon gespielt, dass sie bestimmte Vielfaltsaspekte immer wieder versucht haben abzubilden, ne? Mit den Trachten aus Bayern, wo dann eben auch deutscher Wein angepriesen wird, der gar kein deutscher Wein ist und so weiter, mit Menschen auf Fotos, die deutsche Weiblichkeit ausdrücken sollen oder deutsche Feminität ausdrücken sollen, obwohl die selber gar nicht deutschstämmig sind. Das ist eine andere Diskussion, was das bedeuten kann, aber da gibt's ganz viele Sachen, aber was die Strategie ist, ist ein Image zu kreieren. Ein Image zu kreieren, dass diese Leute auch die AfD toll finden und dass diese Leute die AfD auch unterstützen, um dann eben sowohl in diesen Communities etwas zu erzeugen, aber vor allen Dingen außerhalb dieser Communities in der weißen Dominanzgesellschaft das Gefühl zu erzeugen, diese Partei, unsere Partei, die ist wählbar. Die ist gar nicht so radikal, wie die Linksgrün-Versifften das immer sagen. Und hier beobachte ich das natürlich ähnlich, dass die dann versuchen, eben ein Bild zu erzeugen, dass die sorbische Community dahinter stehen würde. Und die sorbische Community würde natürlich sagen, nee, wir stehen da nicht dahinter oder große Teile, aber dieses Wissen kommt ja nicht bei den anderen an. Und das ist genau das Spiel.
Das wäre ja schon nochmal eine Frage, ne? Also Sorbinnen fallen ja jetzt nicht unbedingt unter Migration im klassischen Sinne, sondern vielleicht spricht man ja auch an, die waren schon immer da, so als Logik.
Darüber gibt es ziemlich große Streit. Ich kann das gar nicht so leicht zusammenzufassen, weil so die gesellschaftliche Perspektive daraus ziemlich gespalten ist. Also es gibt viele Menschen, die sagen, naja, ihr kamt hierher und nehmt unser deutsches Land weg, akquiriert jetzt Fördermittel vom Staat und ruht euch darauf aus, dass es euch hier gut geht. Eigentlich gehört euch das Land nicht, also das gibt's auch. Dann gibt's aber auch so Fakten wie, Sorbinnen waren lang vor der Germanisierung an diesen Orten, wo sie jetzt sind. Und dann darf man aber im gleichen Moment auch nicht vergessen, dass es ja trotzdem eine deutsche Minderheit ist, die ja trotzdem, also es gibt ja kein Pass, kein Personalausweis, der sagt, man ist Sorbin. Das heißt, die meisten Sorbinnen, die in Deutschland oder in der Lausitz leben, sind ja trotzdem auch Deutsche. Und das Meinungsbild ist tatsächlich trotzdem relativ ähnlich, auch zu den Konflikten, die wir in deutschen Wahlkreisen haben oder wie auch immer man das zusammenfasst. Und es gibt genügend Sorbinnen, die auch die AfD wählen. Das ist tatsächlich kein Ausschlusskriterium. Das zeigt sich auch ganz gut in Sachsen zum Beispiel bei den Obersorbinnen. Auch da sind Wahlkreise ja in Gemeinden, die eigentlich fast ausschließlich obersorbisch sind, wo auf der Straße jeden Tag sorbisch gesprochen wird, trotzdem mit 40% AfD gewählt wurden.
Ja, also ich finde das extrem spannend, weil natürlich die Frage nach den Motivlagen dann auch relevant ist. Also wir haben das ja ähnlich mit den russlanddeutschen Communities, mit polnischstämmigen Communities, die dann, wo dann eine Motivlage, die sich gerade herauskristallisiert, eben die Russlandfrage ist, die dann eben als ja Motivation gelten kann, diese in Anführungszeichen Alternative zu wählen. Es gibt keine schöne Aussicht. Das war schon der Punkt. Leider.
Wie seid ihr aktiv geworden? Habt ihr irgendwie, gibt es irgendeine Aktion darauf hin? Auf diese Plakate? Gegenplakate? Beschwerde?
Wir haben uns beschwert.
Ja. Bei der AfD oder bei?
Bei der AfD. Und dann haben wir aber nochmal Briefe auch an die Gemeinden geschrieben. Wobei die ja nochmal eigentlich eine differenzierte Position dazu haben. Das war aber Einzelpersonen, nicht aus dem Kollektiv heraus. Was ziemlich herausfordernd ist, also um ehrlich zu sein, bin ich auch gerade ein bisschen überfordert. Das liegt aber auch daran, dass die Wahlergebnisse jetzt einfach erstmal 1,5 Tage her sind und mich das ganz schön umgehauen hat. Oder ich bin super traurig und schockiert und mega sauer. Ich kann es gar nicht so richtig zusammenfassen. Vor allem habe ich aber ganz viele Fragen und Herausforderungen im Kopf, die sich mir stellen. Also einerseits, was haben überhaupt diese Wahlergebnisse für eine Auswirkung? Ne? Einerseits auf Personen, die überhaupt minderheitsbetroffen sind, allgemeingreifend. Dann aber auch auf Kultur- und Kunstschaffende. Was hat das für eine Auswirkung auf linke Jugendclubs in Cottbus? Und was macht man eigentlich? Es fühlt sich total machtlos an. Und wir hatten die Woche davor am Sonntag eine richtig schöne Demo in Cottbus. Die hieß Kuchen für alle. Und das war wunderschön. Und trotz des starken Regens und dem Rausschmiss aus der Spreegalerie durch die Security kamen richtig viele Menschen in den Pushkin-Park und saßen an einer langen Tafel und haben Kuchen und Kaffee getrunken. Und es war eine schöne Stimmung, die alle nochmal richtig motiviert hat. Also man hatte das Gefühl, okay, trotz des Regens kamen so viele Menschen zusammen und haben Lust, gemeinsam bunt zu sein und für die Demokratie zusammenzusitzen an der längsten Kaffeetafel der Lausitz. Und dennoch kam es jetzt zu den Ergebnissen, die ja eigentlich zeigen, dass, oder ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich durch die Straße laufe, habe ich gerade ganz viel Ärger in mir, weil ich eigentlich jedem Menschen, den ich sehe, den ich nicht kenne, unterstelle, du hast die AfD gewählt oder bist nicht gegangen. Und das lähmt einen total.
Es ist ja auch noch beängstigender hinzu, wenn man eigentlich sieht, dass die AfD gerade da stark ist, wo die Wahlbeteiligung auch hoch ist. Also dass noch nicht mal mehr dieses Credo funktioniert. Ja? Also dass die sind, die zu Wahlen auch aktivieren. Aber was macht man jetzt? Also ich frage mich das auch die ganze Zeit, was macht man jetzt, weil also es gibt ja die Leute, von denen du gerade sprichst, die an dieser Kaffeetafel sitzen und die aktiv sein wollen, weiter aktiv sein wollen. Aber wie kriegt man? Ich mache noch einen anderen Podcast und da haben wir über die kurdische Frage gesprochen in der letzten Folge. Music Sociology heißt der. Und wir bringen uns immer Musik mit. Und da gab es ein Lied von Ahmed Kaya und das heißt Jogo und Demokrat, der müde Demokrat. Und er singt halt davon, wie müde das auch machen kann, wenn man immer wieder gegen all diese Widrigkeiten für Demokratie einsteht. Aber ja, wie lange hält man diese Müdigkeit aus? Hast du da eine Antwort drauf? Jetzt hier aus der Cottbuser Perspektive.
Ich fand es eigentlich ganz gut, was du gesagt hast, dass man sich nicht mehr leisten kann oder dass man sich in deiner Position natürlich nicht leisten kann. Ich bin da manchmal nicht so tolerant, wie ich mir das wünsche. Aber wir müssen echt alle, so hart das auch ist, glaube ich, noch mehr aufeinander zugehen und miteinander sprechen. Also es funktioniert ja nicht mehr anders, sondern eigentlich muss man genau jetzt in die Wahlkreise, wo die AfD die höchste Wählerschaft und Wählerinnenschaft getroffen hat, hingehen, mit den Menschen reden und sie hören, weil das wollen sie ja eigentlich. Sie wollen gehört werden und ganz, ganz viel von den Wahlergebnissen zeigt ja eigentlich diese starke Trotzreaktion, die sich natürlich auch irgendwie nach der Wende mitgeschleppt hat. Ne? Also ich sehe da eigentlich eher so eine, vielleicht ist es auch eine Theorie, also ihr könnt, korrigiert mich gerne, wenn es Quatsch ist, aber immer wieder denke ich irgendwie daran, dass es ja auch irgendwie so ein Schmerz ist, der damals 89 irgendwie nach der Wende mitgetragen wurde, der aber eigentlich nie einen Raum bekommen hat, weil ihn viele natürlich auch nicht gefunden haben. Es gab ja trotzdem auch einige Räume, wo man sprechen konnte, wo man Lösungen finden konnte. Und jetzt gibt's auf einmal so viel Hass und Angst vor Veränderung und vor allem aber Angst vor Verlusten. Das ist ja immer wieder das Gleiche. So ein gutes Beispiel zum Beispiel fand ich damals, 22 war der Bunte Bahnhof ein ganz wichtiger Ankerpunkt für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Und innerhalb von wenigen Tagen war es unglaublich zu sehen, wie ganz Cottbus auf einmal zusammengearbeitet hat und hier das schönste Netzwerk und Knotenpunkt aufgebaut hat. Es waren vielleicht 2-3 Tage und es ist richtig gut gelaufen. Also ganz viele Menschen haben alles gegeben und hier mitgearbeitet und getan und gemacht. Und damals hatte ich das Gefühl, wir haben aus 2015 gelernt. Wir lernen, aufeinander zuzugehen und wir lernen vor allem irgendwie dieses wohlwollend sein und achtsame Miteinander sein, was wir auf uns projizieren und auf andere. Das heißt, wenn ich Hilfe suche, dann wünsche ich mir oder erhoffe mir, dass ich diese Hilfe finden kann. Genauso würde ich jedem einen anderen Menschen, welcher Hilfe sucht, ja genauso diese Hilfe geben, wenn ich die Energie dafür habe. Und trotzdem kam es vor, dass dann nach 3 Monaten plötzlich viele Menschen, die am Anfang sehr begrüßend waren, wieder angefangen haben zu schimpfen, aus Angst, dass sie irgendwie weniger bekommen als andere und mehr dafür machen müssen. Also die Ängste sind immer wieder gleich und wiederholen sich, nur haben sie irgendwie andere Gewichte.
Die Frage ist ja hier, was ist politisch der nächste Schritt? Und die Gefahr, die ja auf der Hand liegt, ist, dass die, dass die Förderprogramme für Zivilgesellschaft, für Minderheiten, dass die, wenn eben diese bisher der wahrgenommene Riese, dass dieser Riese dann auch in Regierungsverantwortung tritt oder die Gefahr besteht, dass die in Regierungsverantwortung treten könnten, dass die demokratischen Parteien immer mehr von den Punkten aufnehmen als Schutzmechanismus, der aber genau die falsche Art und Weise ist, darauf zu reagieren, was dann bedeutet Förderprogramme. Ne? Jetzt wird seit 2 Monaten das Bundesprogramm Demokratie Leben massiv kritisiert und unter Druck gesetzt. Und das sind Programme, wo eben lokale Zivilgesellschaft Förderung findet für Demokratiearbeit. Und wenn die alle ihre Förderung verlieren, wenn das Bundesprogramm gekürzt wird, dann heißt das, dass lokale zivilgesellschaftliche Arbeit nicht stattfinden kann. Und dann ist das natürlich genau die Gefahr, dass dieser Rechtsruck noch massiver wird, vor allen Dingen vor Ort.
Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass wir gerade eigentlich total zwischen der Frage, vielleicht ist das unprofessionell, ich sage es trotzdem, aber ich habe das Gefühl, wir stehen gerade total zwischen so 2 Säulen. Das eine ist der zivile Ungehorsam und das andere ist rechtliche Schritte und Bürokratie. Und persönlich bin ich für den zivilen Ungehorsam. Also ich habe das Gefühl, wir müssen Widerstand leisten, weil es ist gerade total das Spiel zwischen Unterdrückung und Widerstand. Und jetzt gerade ist es aber eigentlich schon fast zu spät, aber noch sind eigentlich so die bürokratischen Schritte, die zu den Zielen führen oder zu der Umsetzung von Rechtlichkeiten, von dem Rechtsstaat, den die AfD ja tatsächlich, sie hat ja Einwirkungen darauf, auf die Regeln, die jetzt quasi aufgestellt werden, um es so lapidar zu sagen. Das heißt, jetzt können wir noch handeln und das müssen wir aber so schnell wie möglich.
Es gibt jetzt hier jemand Neues auf dem Sofa und ich frage mal euch noch beide was, bevor du sagst, wer du bist und warum du dich aufs Sofa gesetzt hast. Es gibt jetzt Leute, und ich glaube, es sind eher Leute, die aus einer westdeutschen Perspektive schreiben oder aus einer Berliner Perspektive schreiben, die sagen jetzt so, der Osten ist verloren. Was macht das mit Leuten im Osten, wenn es schon verloren ist? Das mal so reingebracht und jetzt sag einfach, wer du bist und warum du dich hier hingesetzt hast.
Ja, ich bin Olli. Ja. Ich hatte einmal das sehr angesprochen, wie du meintest, dass
du ist Özgür?
Genau, immer schon mehr in die Politik getragen wird. Also ich finde halt, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin jemand, wie ich sagen würde, ich bin links eingestellt. Und ich muss sagen, von den Parteien, die derzeit existieren, gibt es eigentlich keine mehr, die meine Ansichten vertritt dahingehend, weil eigentlich die ganze Politik schon rechts eingestellt ist. Also sämtliche Parteien sind mittlerweile, hey, sei es Bezahlkarte, sei es Verschärfung von Einreisungen, was auch immer. Und ich glaube halt auch einfach, dass es, oder weiß nicht, wie ihr das seht, dass einfach die Wissenschaft an der Stelle vielleicht auch so ein bisschen versagt hat, wenn es um Kommunikation geht, dass es einfach gar nicht ankommt mehr in der Bevölkerung, die Sachen, die wirklich relevant sind. Weil man hat auf der einen Seite, werden einfach Sachen in den Raum geschleudert oder werden einfach immer Aussagen getätigt, Überschriften, die man kriegt, die man sieht. Also ich muss auch sagen, ich persönlich von den Ergebnissen, die ich gesehen habe in der Wahl, war ich eigentlich eher positiv überrascht, dass es nicht noch schlimmer ist. Also ich bewege mich aber auch relativ viel im digitalen Raum. Da ist an sich schon eher alles anders geprägt her von den, wer dominant ist und wer nicht. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass das viel zu schwer ist oder einfach noch nicht die richtige Methode gefunden wurde, dagegen zu halten. Weil man kann relativ einfach eine Aussage tätigen, aber die Aussage wirklich wieder richtig zu widerlegen, ist halt deutlich zeitintensiver.
Also die Wissenschaft hat versagt. Das diskutieren wir ganz, ganz viel. Weil
die Wissenschaft ist verloren.
Genau, die Wissenschaft und der Osten sind verloren. Weil tatsächlich ja das Problem ist, dass es zu vielen Fragen eigentlich einen wissenschaftlichen Konsens gibt. Zum Beispiel zur Bezahlkarte, dass es eigentlich etwas ist, was keine Effekte haben, also zumindest nicht die Effekte bringen wird, die man sich erwünscht, wenn überhaupt das Erwünschte überhaupt das Richtige ist, was man sich erwünschen sollte, aber nicht mal die Effekte werden eintreten. Genau die gleiche Diskussion, also, die wir jetzt haben mit diesem Messerattentat in Mannheim. Wir diskutieren nicht über Prävention, wir diskutieren nicht über Bildung, wir diskutieren nicht über also über diese Fragen, ne, also jemand, der, sondern wir diskutieren über Abschiebung, die eh nicht umsetzbar ist. So. Und darüber gibt es, glaube ich, einen wissenschaftlichen Konsens. Also würde ich nicht sagen, dass die Wissenschaft versagt hat, weil sie hat ja diese Information, also das ist ja sozusagen Wissen, was produziert ist. Wo sie versagt, aber nicht nur die Wissenschaft versagt, sondern auch die Rezeption der Wissenschaft ist in der Kommunikation. So. Und das ist ja das, was Özgür schon angesprochen hatte. Wir werden aber darin trainiert, ich guck mal jetzt, es geht ja auch hier auch um Transfer, ne? Ich wurde im Studium darin trainiert, es gibt die Werteurteilsfreiheit und man sollte eigentlich man sollte sie nicht öffentlich sprechen, sondern man hat dann 3 Jahre ein Forschungsprojekt und am Ende traut man sich vielleicht mal eine These aufzustellen. So werden wir eigentlich trainiert. Wir sollen eigentlich nicht so einfach mal in die Öffentlichkeit gehen, weil nämlich die Gefahr besteht, dass dann sozusagen ein Aspekt davon ausgesucht wird, der dann irgendwie hochgejazzt wird. Jetzt gibt's aber Leute, die das halt machen. So, und das ist dann sozusagen eher eine Frage von Kommunikation, ob die versagt oder nicht und ob Leute bereit sind, diese öffentliche Debatte dann zu führen und sich Gehör zu verschaffen. Weil alles, was wir aus der Wissenschaft heraus wissen, ist ja auch nachlesbar, wäre möglich nachzulesen. Es sind halt 20 Seitenartikel oder ganze Bücher oder mehrere Studien und dann vielleicht noch teilweise die reproduzierten Studien und so, das ist halt auch anstrengend. Ne? Also das kann man jetzt auch von niemandem erwarten und auch wahrscheinlich nicht mal von der Politik erwarten, dass sie das machen.
Also genau.
Hört schon dreimal genau, Luft geholt.
Fangen wir mit der Wissenschaft an. Die Prozesse sind asynchron. Gesellschaftspolitische Kommunikation beschleunigt sich. Wissenschaftskommunikation steht auf der Stelle. Wenn ich jetzt ein 3-Jahres-Projekt habe, dann heißt das, dass ich vorher ungefähr 1,5 Jahre investiert habe in den Antragsprozess. Das heißt, über etwas, was ich gerade spannend finde, habe ich Ergebnisse in 4,5 bis 5 Jahren. Das ist unsere Realität.
In der Zeit wird TikTok erfunden.
In der Zeit wird TikTok vielleicht eingestampft und dann gibt es eine andere videobasierte Social-Media-Plattform, dessen Empfehlungsalgorithmus modernisiert wurde. Es gibt so wenig Wissen darüber, jetzt äußern sich, ich bin seit letzten Sommer, also wir haben jetzt 2 Jahren betreiben wir TikTok-Forschung und seit letzten Sommer bin ich gerade in politischen Kreisen unterwegs, um den Leuten zu erklären, ich bin der Erklärbär für TikTok, dass diese Plattform einfach komplett anders funktioniert als die Social-Media-Plattform davor. Es ist komplett egal, naja, nicht komplett, aber es ist größtenteils egal, wie viele FollowerInnen ich auf TikTok habe, weil das Einzelvideo ist relevanter als die Followerschaft eines Accounts. Und diese Information, die kommt einfach nicht an. Und es geht nur um die Rezeption. Es geht gar nicht mehr um das Handeln danach. Erstmal zu verstehen, was überhaupt das ist, um dann das eigene Handeln anzupassen. Und dann ist jetzt natürlich ein Gelegenheitsfenster geöffnet worden. Erstmal durch die Jugend-Shell-Studie und jetzt durch die Wahlergebnisse, dass alle auf einmal sagen, oh mein Gott, wir haben das alles verpasst und wie kann das eigentlich sein?
Sie kommt nicht nur nicht an, sondern Leute sagen uns dann, ja, also ich mache ja bei Social Media nicht mit.
Genau, also in wissenschaftlichen Kreisen kommt, ich lese Premium-Zeitschriften. Und deswegen wusste ich, dass die Wahl so ausgeht, wie sie ausgeht.
Also man muss wirklich sagen, Sozialwissenschaftlerinnen gucken viel zu wenig Privatfernsehen.
Auch.
Und lesen viel, sind viel zu selten auf TikTok und Twitch. Ja.
Die sind halt leider sehr oft sozial isoliert und versuchen aus ihrer sozialen Isolation heraus Gesellschaft zu erklären, ohne Gesellschaft zu beobachten. Kann oftmals zu Verzerrungen führen. Ähnliches gilt für PolitikerInnen. Es gibt eine Studie, die 6 westliche Gesellschaften vergleicht und darin eben MandatsträgerInnen. Und eine der Fragen ist, woher sie ihr Wissen über die öffentliche Meinung beziehen. Eine Quelle ist ihr näheres Umfeld, also Familie, FreundInnen, vielleicht Verwandte. Das andere ist das Team. Und das dritte sind Qualitätsmedien. Alle 3 sind maximal verzerrt. Und es gibt sogar Interaktionseffekte, weil das Team hängt auf Twitter ab, weil sowohl JournalistInnen als auch MitarbeiterInnen von MandatsträgerInnen holen sich die Trends dort. Aber Twitter ist nicht der Ort, wo das gesamte Portfolio von Gesellschaft stattfindet. Im Gegenteil. Das findet eher auf Instagram und TikTok statt. Das heißt, da haben wir maximale Verzerrung. Achso, nee, die eine Quelle war, das ist die schlimmste Quelle, wie ich finde. Das sind Gespräche im Büro, im Wahlkreisbüro. Ich würde gerne mal die Studierenden fragen, wie oft sie in einem Wahlkreisbüro waren, um mit einer Mandatsträgerin, mit einem Mandatsträger zu sprechen.
Ich habe mich da mal beworben.
Ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht, nur auf Einladung bin ich da hingegangen, um dann irgendwie ein persönliches Gespräch zu führen. Ich bin nie als Bürger in so ein Wahlkreisbüro gegangen und habe an so einer offenen BürgerInnen-Sprechstunde teilgenommen. Es ist natürlich ein sehr bestimmtes, kleines Milieu, das an diesen Formaten teilnimmt und daraus ziehen sie ihr Bild, was die öffentliche Meinung ist, was die Gesellschaft möchte.
Gestern bei Hart aber fair, ich weiß nicht, guckt jemand noch Hart aber fair? Da haben sich Kostani Kuhle und Philipp Thürmer gestritten. Das war ein bisschen lustig, weil Philipp Thürmer meinte, wenn er in Niedersachsen unterwegs ist, dann erzählen ihm Unternehmer, dass die Schuldenbremse abgeschafft werden muss. Dann meinte Konstantin Kuhle, ich bin auch in Niedersachsen unterwegs und mir erzählen Unternehmer, dass man die Schuldenbremse nicht abschaffen soll. Dann hat jemand auf Twitter geschrieben, alle fahren offensichtlich nach Niedersachsen. Aber das ist genau das, was du beschreibst. Ne? Also dann wird irgendwie gesagt, ich bin da viel unterwegs und...
Ja, und wenn da halt ein FDP-Abgeordneter kommt, dann gibt es eine Selbstselektion in diese Veranstaltung. Ne, also wie oft, wenn du das Angebot hättest zwischen mit der Linksparteien und Linksparteien, also Veranstaltung.
Ich würde mich auf gar keinen Fall mit einem FDP-Politiker unterhalten wollen.
Genau, das ist Teil der, auch wenn du dann eben ein Unternehmer wärst, vielleicht bist du ja auch einer.
Nee, aber dann vielleicht wahrscheinlich eher.
Aber vielleicht auch dann nicht, ja. Weil natürlich sind UnternehmerInnen nicht alle FDP-WählerInnen. Und da gibt es eben immer diese Selbstselektionen. Und das ist etwas, was leider viel zu selten berücksichtigt wird. Und dein Punkt ist natürlich absolut richtig. Wissenschaftliche Kommunikation ist katastrophal. Und parteipolitische Kommunikation ist auch katastrophal. Es gibt sehr viele Menschen in diesem Land, die sagen, ich weiß gar nicht, welche Partei ich wählen soll.
Ich bin vorhin mit Schülern aus Eberswalde noch zum Bahnhof gefahren. Und die haben mir gesagt, also ich gucke mir eigentlich nur die AfD-Plakate an, weil die sind wenigstens lustig.
Ja.
Und dann hingen dann daneben diese Grünwahlplakate, die so kaum erkennbar sind, weil irgendwie die Bilder so dunkel sind. Und aber die also dann haben sie da eine Meinung zu gehabt, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, die wählen wir jetzt, aber sie haben gesagt, die besprechen sie an.
Ja.
Und dann haben sie noch über die Partei gesprochen. Mach keinen Scheiß mit deinem Kreuz und so. Mhm.
Also die Marktanteile von der AfD auf TikTok liegen bei 73%. Jede Person, die sich für politische Inhalte auf TikTok interessiert, wird zu 3/4, wenn wir es schlecht mit denen meinen, zu 2/3 AfD-Inhalte bekommen. Also wenn sie sich in der Zeit, oder wenn ihr euch in der Zeit, wo die Bauernproteste waren, auf TikTok für die Bauernproteste interessiert, dann wird jedes dritte von 4 politischen Videos auf TikTok AfD-Videos sein. Könnt ihr euch das für andere öffentliche Räume vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, dass in der Tagesschau, in irgendeiner, in den Qualitätsmedien 3/4 der Inhalte AfD-Inhalte sind? In der digitalen Welt ist genau das der Fall.
Wir müssen mal einen kurzen Zeitcheck machen. Es ist.
Vielen Dank für
19:41. Wie lange haben wir Zeit? Okay, also dann machen wir einfach noch weiter. Ich finde es gerade sehr spannend. Und wir haben einen neuen Gast.
Ihr müsst sagen, ob ihr es spannend findet. Ist ja egal, wie
wir's findet ihr es spannend? Manche sind schon müde, aber die meisten.
Wenn es nach Daniel geht, dann sitzen wir morgen früh um 9 Uhr. Auch wenn ihr weg seid, reden wir weiter, weil er es spannend findet.
Genau. Eskesur anmeldet sich. Hallo.
Hallo, ich bin Marie und ich wohne hier auch hier in Cottbus. Und ich finde diese TikTok-Thematik, die du gerade angesprochen hast, finde ich sehr spannend, weil ich mich tatsächlich auch sehr doll auf TikTok rumtreibe, aber nicht, weil ich TikTokerin bin oder weil ich das total toll finde, sondern weil ich das total spannend finde, wie schnell Dinge viral gehen und wie viel junge Menschen das konsumieren und genau das, was du gemeint hast. Ne? Es geht nicht darum, wie viel Follower du oder Followerin du hast, sondern es geht darum, okay, wie stark ist dieses Video, wie knallt das gerade durch die Decke. Und mir ist halt in den letzten, ja, ich würde sagen, vor allen Dingen Monaten aufgefallen, dass halt gerade AfD oder die Rechte wieder enorm Videos gepostet hat und es super viral gegangen ist. Und ich habe auch diese Videos bekommen. Ich habe auch die auf meiner, weiß nicht, Timeline oder wie man das, For You Page, genau, gesehen. Und ich war halt total schockiert. Und dann gab es ja diese Bewegung Reclaim TikTok, die halt echt dagegen irgendwie ganz schön klein aussah. Ja. Und das ist eine Sache von vielen. Und die Frage, die ich mir halt seit echt sehr, sehr langer Zeit stelle, ist, wie schafft es denn immer die Rechte, irgendwie immer schneller da zu sein? Und wie schafft es die Rechte vor allen Dingen ganz, ganz schnell ganz viele Leute einzufangen? Und warum ist es dann meistens so, dass die Rechte da ist und irgendwie die Linke dann nochmal so versucht, auf den Zug aufzuspringen und dann schafft sie es aber nicht? Und das finde ich ganz traurig und ich finde, das ist echt... Das macht mich manchmal auch echt so ein bisschen hoffnungslos, weil irgendwas muss es ja geben, dass wir irgendwie mal schneller da sind und irgendwie das mal und mehr Leute mobilisieren können als irgendwie eine scheiß AfD oder was es nicht sonst noch für schlimmere Parteien gibt.
Das ist dein Feld.
Ich habe viel dazu zu sagen, aber vielleicht möchtest du zuerst.
Nö.
Du hörst zu?
Also das eine, was ich gedacht habe, also mir fällt tatsächlich nur eine einzige Person ein, die auf TikTok die eine Linke auf TikTok, und das ist Heidi Reichenick. Mhm. Und das ist die einzige, die mir einfällt. Mir fällt niemand anderes ein. Jetzt gibt's halt diesen Bodo Wartke und diesen Maxi Schmidt, die dann dieses Antwortvideo auf Sylt gemacht haben. Die sind ja über dieses Barbara-Dachdecker und so gekommen. Und das ist zum Beispiel, meine Tochter hat von Sylt, also hat von dem Sylt-Video erfahren, weil sie das Antwortvideo gesehen hat. Da habe ich gedacht, oh, gut, also es gibt diese Welt gibt's auch noch, aber du bist der Experte.
Total alles richtig, was du gesagt hast, teile ich alles. Und es gibt zwei Punkte, die ich machen möchte. Den zweiten mache ich zuerst, weil ich den sonst vergesse. Das, was du beschrieben hast, heißt in dessen Bedeutung, in der Konsequenz, dass wir junge Menschen als Politikexpertinnen ernst nehmen müssen. Also wenn Daniel diese Information über die TikTok-Welt über seine Tochter bekommt, dann ist sie die Expertin. Und wir sind gesamtgesellschaftlich so weit davon entfernt, junge Menschen als PolitikexpertInnen zu betrachten, während sie eigentlich genau das sind. Weil sie wissen ganz genau, was die Diskurse sind, was die trendy Diskurse sind, was, wenn draußen um 16 Uhr ein Ereignis ist, dann ist es auf 16.05 Uhr auf TikTok spätestens und die jungen Leute wissen, was da los ist und sie kennen sogar die verschiedenen Positionen dazu. Und das ist eben auch Teil der Beschleunigung, die wir vorhin besprochen haben. Das ist genau Teil der Beschleunigung und unser gesamtes Mindset. Ich meine, politische Parteien sind halt einfach konservative Gebilde, also nicht im Sinne von ideologisch konservativ, sondern als soziale Organisation sind sie langsam lernende Lernprozesse, in der Regel blockierende soziale Organisationen. Aber sie können es sich gerade nicht leisten, weil diese disruptiven Elemente, wie zum Beispiel die Wahlergebnisse von Sonntag, die sind zu stark, als dass sie sich Lernprozessen verweigern können. Und jetzt ist die nächste Frage, die sich stellt, schaffen sie es, junge Menschen als ExpertInnen zu gewinnen? Und gleich komme ich zum zweiten Punkt. Das ist auch der Grund, warum wir hier mit Malik und Gültigin sitzen, die bei uns in der Agentur arbeiten, weil sie einfach mehr wissen als ich. Das heißt natürlich nicht, dass sie alles alleine besser wissen. Wir setzen uns zusammen und reden, versuchen auf Augenhöhe, ich weiß nicht, wie gut das immer klappt, aber versuchen auf Augenhöhe eigenen Content zu kreieren. Ich versuche meine TikTok-Zeit zu maximieren, damit ich auch viel lerne, um dann gemeinsam Content zu produzieren, der sich gegen die AfD richtet. Aber, jetzt kommt der zweite Punkt. Vielen Dank.
Neue Getränke,
cool. Sind das Rauschmeißergetränke? der zweite Punkt ist, der rechte Rand, die AfD und die Peripherie geben 7 Millionen Euro im Jahr aus. Also es ist nicht nur die Art und Weise, wie sie kommunizieren, es ist auch das Geld, das dahinter steckt. Und leider ist es auf linker Seite oft so, dass wir so überzeugt sind von der Qualität unserer Argumente, dass wir denken, naja, wir brauchen kein Geld dafür ausgeben, weil die Argumente sind so gut, die werden irgendwann bei den Leuten ankommen. Und wie oft sitze ich in Ministerien auch, die dann halt so Content produzieren mit einem Minister oder mit einer Ministerin und sagen...
Oder eine Aktentasche.
Die dann denken, wenn sie das auf der Homepage des Ministeriums haben, dass sich das Video verselbstständigt und den Weg in die Räume findet. Nein, das wird es nicht. Das wird nur funktionieren, wenn du Geld dafür einsetzt. Und wenn du das Geld nicht dafür einsetzt, in der Produktion junge Leute als Expertinnen einzubinden, dann wird auch die Qualität des Videos, egal wie das Argument ist, dass die Qualität des Videos wird nicht gut sein, um von jungen Leuten und von anderen Menschen, die auf TikTok sind, die Alterskohorten diversifizieren sich auch immer mehr ältere Leute gehen auch auf TikTok, die werden das nicht konsumieren. Beziehungsweise der Empfehlungsalgorithmus wird es nicht auf die For You-Page spüren, wenn du es nicht mit Musik untermalst, die gerade im Trend ist. Ne, diese ganzen AfD-Videos, die haben immer ein bestimmtes Lied aktuell, das untermalt wird. Und dieses mit Musik untermalen oder mit einem bestimmten Song untermalen, ist etwas, das der automatisierte Algorithmus erkennt und fördert, weil er weiß, alle Videos, die diese Musik haben, die werden von Menschen konsumiert. Sie reagieren darauf, entweder mit Hass oder mit Liebe. Und der Empfehlungsalgorithmus hat eine Währung, das ist, wie viel Interaktion erzeugt er. Und um Interaktion zu erzeugen, muss er eben Hass oder Liebe erzeugen. Damit Menschen sich animiert fühlen, auf ein Video zu reagieren. Entweder dieses blaue Herz drunter zu setzen oder eben einen Kommentar drunter zu setzen, wie doof die sind. Aber dadurch wird dieses Video gefördert und wird ganz vielen neuen Menschen, neuen Milieus auf die For You-Page gespürt, um zu sehen, naja, mal schauen, ob es in der Bubble auch was bewirkt. Und wenn es in der Bubble Hass bewirkt, dann geht's weiter.
Das heißt, die Antwort ist auch, wie so oft, Struktur. Ne? Also es ist Finanzierung. Und ich glaube, das wird so ein bisschen übersehen. Ne? Also wir reden halt, wir versuchen, also es gibt ja diese Erzählung davon, man muss sie inhaltlich stellen, Aber es ist in dem Fall gar nicht unbedingt ein inhaltliches Stellen im Sinne von, wir müssen bessere inhaltliche Produkte produzieren, sondern erstmal ist es auch, wir müssen überhaupt investieren. Wir müssen das als ein Feld anerkennen in der politischen Kommunikation, wo wir bereit sind, dafür Geld auszugeben. Was ja auch in dem echten politischen Feld ja auch die Antwort auf ganz viele Dinge ist. Dass ja. wir ja wissen, dass sozusagen die Förderung der Sozialstruktur verhindert, dass AfD gewählt wird. Es gibt diesen Artikel über da, wo europäische Fördergelder hingehen, Regionalförderung reingeht, da ist die Wahl der AfD weniger stark. Ich will noch kurz eine Anekdote
erzählen. Aber sagst du noch das mit den Lokalzeitungen, weil das ist auch eine ganz, ganz wichtige Studie, dann würde ich gerne was dazu sagen.
Bevor ich das mit den Lokalzeitungen erzähle, will ich euch noch eine kurze Anekdote erzählen. Ich war nämlich mit Schülern und Schülerinnen bei der NL-Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Der Vortrag war so lala, ehrlich gesagt. Also die haben sich das so angehört und waren höflich. Und dann meinte der Mensch, der da gesprochen hat, meinte, ja, und ihr könnt uns auch auf Facebook folgen. Und dann meinte ich zu den Kids Facebook. Und dann meinten die, ja, da bist du vielleicht. So. Und dann habe ich auch gelernt, die dürfen auch gar nicht auf TikTok sein. Da gibt's dann irgendwelche bürokratischen Hindernisse, die es ihnen nicht erlauben, auf Facebook, auf TikTok zu gehen. Genau, und dann, genau, Lokalzeitung. Es gibt auch eine Studie, eine Masterarbeit ist es ehrlich gesagt, aus Baden-Württemberg, wo sie auch zeigen konnten, dass da, wo Lokalzeitungen zurückgehen, geht das Potenzial von rechtsextremen Wahlverhalten hoch. Ich glaube ja, dass das noch ein bisschen tatsächlich, das gerade für den Osten stark unterschätzt ist, Content aus Ostdeutschland zu kreieren, da wo es eben keine Lokalzeitung mehr gibt oder wo ich weiß nicht, wer von euch die Lausitzer Rundschau regelmäßig liest, die ist ja auch nicht gerade billig und dafür nicht besonders gut, würde ich sagen. Ja.
Das wäre genau mein
Punkt. Und da sozusagen gewesen, zu überlegen, wie können wir lokalen News eigentlich mit TikTok oder Instagram oder vielleicht auch Podcasts voranbringen.
Genau, also es geht darum, strukturell darin zu investieren, regionale, lokale Hubs zu haben, wo InfluencerInnen ausgebildet werden. Deswegen meinte ich vorhin noch nicht. Ne, wenn es das gäbe, dann gibt es lokale TikTok-InfluencerInnen, die können dann auch lokale alltägliche Politikarbeit leisten.
Ich habe letztens jemanden kennengelernt, der macht eigentlich so Koch-Content. Der kocht mit dann so dann Thüringer Klöße und dann frittiert er die und dann schmecken die. Der hat 550.000 Follower und auf Instagram, aber er ist auch auf anderen, also TikTok weiß ich nicht. Aber auf Instagram, glaube ich, zählen ja die Follower noch. Ja. Und der macht jetzt aber politischen Content, macht so Bündnis Gera und sagt, hey, wir müssen uns hier irgendwie demokratisch organisieren, wir dürfen hier die Stadt nicht überlassen. Ne? Und das könnte so jemand sein, der dann irgendwie lokal die Aufmerksamkeit hat und dann wiederum mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Aber du wolltest noch was sagen, Marie.
Ja, ich wollte da noch was sagen und zwar, ich finde die Idee total gut, also so Influencerin werden oder Influencer werden und irgendwie politische Bildung leisten und gerade irgendwie vor allen Dingen linke Bildungsarbeit leisten, super, super wichtig, super gut. Dagegen steht aber zum Beispiel hier in Cottbus, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde es hier machen, würde ich Angst haben, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte unfassbar Respekt. Man hat hier teilweise, und ich komme ursprünglich aus Hoyerswerda, ist wahrscheinlich viel ein Begriff. Mhm. Und ich glaube, das Problem ist, dass man da einfach gesehen wird von ganz vielen Menschen, die man kennt sich oder die kennen einen und man hat Angst. Man hat echt Angst und man wird verfolgt, die wissen alles, also wo man wohnt und so weiter. Und ich glaube, hier in Cottbus oder in ländlichen Regionen Influencerin zu werden und da wirklich einen Content zu machen und sein Gesicht zu zeigen, ist super gefährlich. Und da einen Schutzraum zu haben oder da geschützt zu werden, wie soll das gehen, ne? Weil leider ist es so, wenn ich jetzt irgendwie rechts wäre, fällt es mir leichter, hier Influencerin zu sein als linke Person. Und das ist halt auch ein grundlegendes Problem bei der ganzen Thematik.
Absolut. Ich finde es total wichtig, dass du das sagst, weil wir eben hier vor zwei Wochen auf der Veranstaltung auch die tollen Menschen von der Nee, nicht die. Die sind auch toll, aber nicht so toll wie die anderen, die ich meine, die sich digital zugeschalten haben, die Fans, die Energiefans gegen Nazis, die sich auch nicht zeigen, genau aus den Gründen. Was ich aber eigentlich sagen möchte ist, wenn es eine 5- bis 10-jährige Förderung gibt für so einen Hub, dann sind genau das Themen, die dort besprochen werden können und genau
auch Strategien.
Content-Produktion ohne Gesicht zu zeigen. Es ist ja nicht unmöglich. Die Frage ist, wie kann man es probieren, möglich zu machen, ohne Gesicht zu zeigen, anonym bleibend, Content zu produzieren, der sich gegen Rechts und für Demokratie einsetzt, in dem Fall vielleicht auch für linke Ideen von Demokratie, ist natürlich immer die Frage, wer die FördergeberInnen sind. Aber wenn es allein nur pro-demokratisch ist und die parteipolitische Färbung egal ist, solange sie demokratisch ist, wäre schon ganz viel gewonnen, würde ich sagen. Und diese Räume haben wir eben nicht. Also diese Hubs, wo dann halt Leute, junge Leute, Social Media Professionals, zivilgesellschaftliche AkteurInnen, WissenschaftlerInnen, Personen aus dem Politikfeld, alle gemeinsam die Ressourcen zusammenstecken und das nicht ehrenamtlich machen, sondern eben professionell bezahlt machen. Das macht einen Unterschied.
Ja, toll. Es ist doch vielleicht noch eine Idee geboren, oder?
Ja, können wir jetzt nicht alle Fördergeber auf die Welt bringen?
Können nicht wir alle aus Berlin machen. Ne? Es braucht Geld dafür, es braucht Strukturen dafür. Es ist schon Jahre zu spät.
Ja, wir brauchen Geld, ganz viel Geld, Leute.
Ja.
Damit linke Räume da sind oder zumindest demokratische. Und damit gehe ich und ich hoffe, hier kommt noch jemand nach vorne.
Ja,
wir haben auch sonst noch die Fragen. Also ich meine, willst du mal noch eine Frage ziehen?
Ich soll eine Frage
ziehen. Jetzt noch jeder eine Frage und dann kommen wir
zu Ende, oder? Aber falls jemand noch nach vorne kommen möchte, ist natürlich auf jeden Fall die Möglichkeit da. Ich nehme mal die kleineren. Aber
jetzt gibst du die mir, damit ich sie vorlese.
Ach so. Ne? Das ist die du auch schon gelesen hattest, glaube ich.
Ich habe noch keine gelesen. Oh, das ist sehr kleine Schrift. Ich glaube, ich brauche wirklich bald eine
Soll Bilder. Ich doch lesen?
Gibt es im Sinne von Intersektionalität neue Diskriminierungsformen, wenn jemand migrantisch und ostdeutsch ist?
Also, ich fange bei Intersektionalität an. Das ist die ein Konzept, das versucht, verschiedene Diskriminierungsformen gemeinsam zu denken, dass eben sie nicht im Wettbewerb konkurrieren zu denken, also die Frauenfrage nicht im Wettbewerb mit der migrantischen Frage, die Ostdeutschlandfrage nicht im Wettbewerb mit der Frauenfrage und so weiter und so fort zu denken und natürlich auch die Klassenfrage mit zu berücksichtigen und das alles gemeinsam zu denken, was immer eine große Herausforderung ist. Die Menschen, die von Intersektionalität sprechen, sagen immer auch eigentlich mit, dass das eine große Herausforderung ist, das alles gemeinsam zu denken. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, das Migrantischsein in Ostdeutschland. Und wir wissen, dass es zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, also migrantische zivilgesellschaftliche Organisationen in Ostdeutschland, die genau das machen. Das heißt, wir haben schon einiges, aber sie erleben eben auch harte Pushbacks. Wenn ich an die KollegInnen in Sachsen denke, wo ein Präzedenzfall geschaffen wurde, einer Prüfung ihrer Ausgaben und die jetzt bankrott sind. Und das war auf Initiative der AfD. Und jetzt gibt es eben eine zivilgesellschaftliche Organisation, das war eine wichtige zivilgesellschaftliche Organisation in Sachsen, weniger. Und das heißt, gute Leute, die gute Arbeit machen, im Sinne von pro-demokratische Arbeit in Räumen in Ostdeutschland, in dem Fall in Sachsen, die stampfen ihre Arbeit ein und der Laden wird dicht gemacht, weil die, ich glaube, 170.000 Euro oder 180.000 Euro
40.000. 40.000 hatten sie.
Nee, sie müssen 170 oder 180 zurückzahlen.
Ach so, okay. Ich
dachte, das sind 40. Genau, es ist also, ne, je mehr sie prüfen, desto mehr finden sie. Und alle diejenigen, die mal Vereinsarbeit gemacht haben, wissen ganz genau, wie schwierig es ist, dieses Gemeinnützigkeitsrecht immer perfekt einzuhalten. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, auch die in dem Antrag versprochenen Ergebnisse auch liefern zu können. Das ist dann immer ein harter Kampf zwischen, was muss ich aufgrund des Gemeinnützigkeitsrechts einhalten und wie schaffe ich dann die Ergebnisse zu produzieren am Ende des Tages?
Also vielleicht noch ganz kurz, also ich würde sagen, Intersektionalität, Diskriminierung ist immer intersektional. Also man wird nicht aufgrund einer Kategorie, einer Position in der Gesellschaft alleine diskriminiert, sondern es ist immer intersektional und es gibt halt sozusagen auch Mehrfachdiskriminierung. Die andere Frage, die in der Frage ja drin steckt, ist, ob man als ostdeutsche Person diskriminiert werden kann. Also sozusagen, ob eine Abwertung stattfindet aufgrund des Ostdeutschseins. Dazu gibt es Gerichtsurteile, die sagen nein. Und die Begründung ist, dass nach dem Antidiskriminierungsgesetz Ostdeutsch keine Ethnie ist. Also nicht als Ethnie. Also beziehungsweise es gibt im Antidiskriminierungsgesetz keine Kategorie und die sozusagen Ostdeutsch benennt. Am ehesten könnte es Ethnie sein. Und dann gab es halt einen Gerichtsbeschluss, der festgestellt hat, dass Ostdeutsch keine Ethnie ist. Weshalb das eigentlich eher die interessante Frage ist, ne? Also sozusagen Diskriminierung aufgrund von Rassismus, das ist ja auch, muss man da ja nochmal, ne, auch klar haben, also die Diskriminierung, die migrantische Menschen erleben sie ja nicht aufgrund ihres Migrantischseins, sondern sie erleben sie aufgrund von rassistischen Strukturen, Gesellschaftsstrukturen, in denen wir leben. Es gibt Menschen, die besser copen können und als weiß angesehen werden und Menschen, für die das schwieriger ist. Wir sehen in der Forschung, die wir in Rostock und Halle machen, dass sozusagen die am meisten Rassismus erleben in ostdeutschen Großstädten sind Kopftuch tragende Frauen, weil die einfach gleichzeitig sozusagen die sichtbarste Andersheit in Anführungszeichen haben. Also es gibt Diskriminierung aufgrund von Rassismus, es gibt nach dem Gesetz keine Diskriminierung aufgrund des Ostdeutschseins. Und ich glaube sozusagen, und da muss man so ein bisschen mitdenken, ich glaube, dass ne, sozusagen die Diskriminierung, die Ostdeutsche dann aber vielleicht erleben, haben dann häufiger eher mit Klassenfragen zu tun. Also deswegen ist es mir immer wieder so wichtig, auf diese sozioökonomische Perspektive zu gehen. Ja, also wenn, ich habe jetzt an einem Projekt zuletzt mitgearbeitet von dem Bundesverband der Darstellenden Künste. Da ging es darum, wer kann eigentlich den Beruf des Schauspielens ausüben. Hatten wir auch Laura Kiene zu Gast, die da auch sehr aktiv war, Schauspielerin aus Babylon Berlin und
Ostberlinerin
am Berliner Ensemble aufgewachsen und was da sozusagen zu finden war, ist, dieser Job ist ein totaler Hazard, also noch viel schlimmer als Wissenschaft. Du musst es wirklich wollen, weil du kannst nie sicher sein, ob dieser Job jemals dazu führt, dass du deinen Lebensunterhalt damit verdienen kannst. Und die Entscheidung zu treffen, Kunst zu deinem Beruf zu machen, kannst du halt leichter treffen, wenn du vielleicht weißt, ich erbe das Haus meiner Eltern oder es gibt da Netzwerke, ich kann immer noch wieder in der Firma meines Vaters anfangen oder was auch immer. Ja, also das ist sozusagen die Entscheidung zu treffen, ist dann leichter, wenn ich irgendwie einen ökonomischen Background habe. Und deswegen, darauf sind sie sozusagen unter anderem eingegangen, aber auf ganz, ganz viele andere Perspektiven sind sie da auch eingegangen.
Also genau, aber dann gibt es ja noch sozialwissenschaftliche Forschung, die ja ganz klar zeigt, in Ostdeutschland wird weniger geerbt als in Westdeutschland.
Genau, es ist eine sozialstrukturelle Frage und es ist nicht eine Frage von Diskriminierung. Also weil sozusagen niemand entscheidet, du erbst weniger, aber es ist natürlich eine historische und sozioökonomische Frage, dass es hier weniger Erbe gibt, weil es weniger Eigentum gab und weil es eine Deneutralisierung nach 1990 gab. Genau, und diese Voraussetzungen sorgen für eine Klassenlage.
Genau, und auch wenn wir gesetzlich sagen, dass es keine Diskriminierung gibt, wissen wir, dass es eine massive Unterrepräsentation in Elitenpositionen gibt. Ist natürlich die Frage Repräsentanz. Da würde ich von einer strukturellen Diskriminierung sprechen. Ich mache das ja nicht auf einer juristischen Grundlage.
Genau, eben dann, wenn du eigentlich eingestellt wirst, weil du Ostdeutscher bist. Ne? Das weiß erstmal nach. Es ist kompliziert. Ist die Frage beantwortet? Nochmal Nachfrage?
Ja.
Scheint so. Daumen hoch. Dann ziehe ich mal noch einen Zettel.
Mach mal.
Und den liest du dann wieder vor?
Der ist
groß
einer,
geschrieben.
Das war einer für dich. Da kommt aber auch noch eine Person nach vorne.
Ah, schön. Ja, komm her. Du hast auch eine Frage. Oh, du hast eine sehr lange Frage mitgebracht.
Ja, die erste Frage ist von mir. Deswegen dachte ich, es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn die letzte auch von mir ist.
Sehr gut.
Ich bin gerade drauf gekommen, weil wir jetzt, also unter anderem dachte ich, es ist auch passend wegen dem Beispiel, dass jetzt eine Frau abgelehnt wurde, weil sie halt ostdeutsch ist. Und zwar, um wieder den Sprung zu machen zu Folge 6, wo ihr, wie gesagt, halt auch darüber gesprochen hattet. Also in dieser Folge habt ihr darüber gesprochen, dass auch Enttäuschungen und in dem expliziten Beispiel sogar durch westdeutschen linken Mittelstand ausgelöst dazu führen kann, dass man overperformt. Und ich wollte noch fragen, gibt's auch Beispiele, wo das Gegenteil der Fall ist, also wo Enttäuschung dazu führt, dass jemand underperformt? Also kennt ihr da explizite Beispiele oder würdet ihr sagen, das ist euch kein Begriff?
Dann mache ich, das dauert lange.
Bis ich nachgedacht habe.
Weiß ich nicht, also es wirkte gerade
so. Ich muss die Frage noch, ich glaube, ich muss die Frage
Natürlich kennen wir Fälle, ne? Wir kennen empirische Fälle, als empirische SozialwissenschaftlerInnen wissen wir, dass der Durchschnitt natürlich sich, dass der Durchschnitt diskriminiert wird und aus Positionen rausgehalten wird. Egal wie die Frage des Nachweises ist, wir können beobachten, dass bestimmte Personengruppen aus bestimmten Positionen im Durchschnitt ausgegrenzt werden. Das findet statt. Die Frage ist natürlich, was ist mit denen, die sich nicht ausgrenzen lassen? Was haben die für Hintergründe? Erstens. Und zweitens, was ist mit denen, die aufsteigen? Welche Erfahrungen machen sie? Müssen sie overperformen? Es gibt einen soziologischen Strang, der sagt, ja, Aufstieg ist immer mit Overperformance, also mit mehr Ressourceneinsatz assoziiert. Das wäre jetzt erstmal die grundsätzliche Frage. Ich habe auch noch diese Frage mit
dabei. Meinst du dann mit der Frage, man setzt sozusagen weniger Ressourcen ein und da man wird trotzdem erfolgreich? Oder meinst du eher, man verlässt sozusagen das Feld und entscheidet sich?
Nee, ich meinte, ob ihr wirklich in eurer nahen Umgebung ein Beispiel gehabt habt, wo jemand entmutigt wurde, weil ihm irgendwas vorenthalten wurde und was euch wie leid hat, weil die Person das dann tatsächlich aufgegeben hat, nur aufgrund dessen, dass sie ostmigrantisch ist und wie gehemmt wurde.
Also,
ich weiß noch nicht, ob wir jetzt drüber reden dürfen.
Genau, ich glaube sozusagen das Problem jetzt, weil du fragst aus dem Umfeld, ne? Ja. Ich glaube, das Problem ist sozusagen, die Erfolge sind immer sichtbarer als die Misserfolge. Es gibt ja auch Leute, die mittlerweile in ihren CVs aufschreiben, wo sie Misserfolge hatten, um Leute zu empowern, nach einem Misserfolg eben nicht aufzugeben. So. Es gibt auch diesen schönen Satz, den hat meine Kollegin Charlotte mal gesagt, es gibt die perfekte Promotion, und es gibt die abgegeben wurde. Sich zu trauen, etwas zu tun, etwas abzugeben, den Artikel zu schreiben, mit der Professorin mal zu sprechen. Ja? Also bei mir zum Beispiel ist das, hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich getraut habe, überhaupt mit Leuten ins Gespräch zu gehen, die diesen Titel getragen haben. Weshalb ich mit diesem Titel so ein Problem auch tatsächlich habe, ja, weil ich so dachte, mit denen kann man eigentlich nicht reden. So, die sind ja so. Und und die Erfolge sieht man natürlich, die Misserfolge sehen wir natürlich weniger. Was ich durchaus häufiger wahrnehme, ist sowas wie, mir fällt zum Beispiel eine Person ein, die, das ist jetzt keine ostdeutsche Person, aber das ist eine Person, die das Institut für Sozialwissenschaften, an dem wir beide studiert haben, ist ein sehr weißes Institut. Also es gibt sehr viele Studierende, die so bio-deutsche Herkunft haben, sehr gutes Abitur haben, was meistens korreliert mit einem Elternhaus, was finanziell auch Unterstützung leisten kann. Und es gab eine Person, die wirklich sozusagen eine ganze Weile gebraucht hat, bis sie dann angekommen ist, sich ihren Platz dort erobert hat. Und dann ist sie aus Berlin in eine andere Stadt gegangen, in eine etwas kleinere westdeutsche Studierendenstadt gegangen. Und dann ging alles nochmal von vorne los. Aber sie hat sich nicht entmutigen lassen. Also ich sehe sozusagen immer die Erfolge, ne? Also die Leute, die einfach gehen, ich habe sehr lange Studienberatung gemacht, die Leute, die dann weg sind aus dem Studium, die sind ja dann auch meist, oder aus diesem Feld, die sind dann auch einfach weg, ne? Die sagen leider nicht die Gründe, warum sie nicht mehr kommen. Sondern es gibt dann auch ganz oft, also gerade in der Studienberatung hat man das sehr oft, dass Leute sich auch dann irgendwann nicht mehr trauen, das Gebäude überhaupt zu betreten, weil sie irgendwie das Gefühl haben, alle alle sehen mich jetzt und sehen meinen Misserfolg. In der Studienberatung habe ich das sehr oft gehabt. Und dann war schon der erste Schritt schon toll, dass die überhaupt wieder da saßen. Aber ich kann halt nichts zu denen sagen, die dann eben nie wiedergekommen sind. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen. Genau. Und ich glaube, dass wir haben ja viel darüber gesprochen, auch in den ersten Folgen, dass wir beide auch diese Momente auch immer wieder hatten. Ja, dass wir einfach uns gefragt haben, warum kommt Ostdeutschland überhaupt nicht vor in den Vorlesungen, die wir besuchen. Warum ist Migration eigentlich immer nur dann, wenn es über Probleme gesprochen wird, ein Thema in der Sozialstrukturvorlesung? Dass wir das immer wieder hatten, aber wir sind jetzt die beiden, die dann geblieben sind. Ne? Deswegen.
Und natürlich spielt es eine Rolle, dass wir Männer sind. Also ne, dieses nach Niederlagen aufhören ist leider etwas, was Frauen asymmetrisch trifft. Ne? Das zeigt auch die empirische Sozialforschung, dass dann eben dieses Exit wahrscheinlicher ist.
Sehen wir auch in der Politik, ja?
Genau, also
sehen wir auch in der Leute treten zurück, obwohl sie eine ganze Autobahn morden, nicht zurück, obwohl sie eine ganze Autobahn, genau. Und andere Leute treten zurück, nachdem es halt irgendwie kleinere Angriffe
gibt. Genau, im Durchschnitt, auch das ist empirisch belegt von Kolleginnen, ist die durchschnittliche Amtszeit von Abgeordneten mit Migrationshintergrund 1,4 oder 1,7 mal kürzer als von denen ohne Migrationshintergrund. Dadurch, dass wir von Perioden sprechen, also von 4 Jahresperioden, heißt es, dass es einen Unterschied von 6-7 Jahren gibt, in der durchschnittlichen Amtszeit. Da findet ein Exit statt. Und jetzt heißt es natürlich, ne, wenn wir diese Daten haben, heißt es, naja, warum findet denn dieser Exit statt? Und natürlich kann das daran liegen, dass sie vielleicht mehr Hass erleben und irgendwann sagen, den Scheiß tue ich mir nicht mehr an. Und trotzdem gibt es natürlich diejenigen, die weitermachen. Und beide sind natürlich total relevant. Jede Person, die sagt, ich tue mir den Hass nicht an und es ist mir zu gefährlich. Ich meine, ihr habt hier in Cottbus, habt ihr eine Bundestagsabgeordnete, die sehr viel Hass erlebt und die auch berechtigterweise darüber nachdenkt, nicht weiterzumachen. Es ist ambivalent. Und das gilt natürlich, weil vorhin die Wissenschaftsfrage kam. Für uns ist das natürlich auch relevant als Vorgesetzte. Ich habe schon einige Gespräche geführt mit MitarbeiterInnen, die einfach keine Lust auf dieses System hatten, das sie nicht vorsieht.
Hm. Ja.
Und da geht es darum, Ressourcen einzusetzen, um diese Person im System zu halten. Und das ist der allerwichtigste Punkt. Nicht aus Gründen der Benevolenz. Nicht, weil ich sage, oh Mann, das sind so unterrepräsentierte Gruppen und ich möchte die da halten. Nein, weil die bessere Forschung machen. Weil sie Perspektiven reinbringen, die nicht da sind und dadurch unsere empirische Sozialforschung besser machen, weil sie mehr sehen als ich auch oder in bestimmten Teilen mehr sehen als ich. Und das liegt, also dass wir da in diesem System geblieben sind, liegt ja auch daran, dass die Leute, die uns eingestellt haben, gedacht haben, die sehen gerade mehr als die anderen. Und deswegen geht es darum, die Leute da zu halten. Und nicht um zu sagen, ach Mensch, die Armen, die kommt aus dieser Personengruppe und ich schenke denen jetzt mal was. Nein, die bringen mehr. Und das ist halt ein Punkt, der leider sehr oft nicht berücksichtigt mit, dass wir ohne sie weniger sehen.
Ist das jetzt ein gutes Schlusswort?
Frage aufgemacht. Wir haben noch diese eine Frage aufgemacht, die sehr groß geschrieben ist, eigentlich für dich gedacht. Was ist das Wichtigste, was Sie den ZuhörerInnen Ihres Podcasts mitgeben wollen?
Dann würde ich sagen, das, was Özgür gerade gesagt hat, ich finde, das war wirklich ein sehr gutes Schlusswort. Das ist, glaube ich, auch wirklich das Wichtigste mitzugehen. Also dranbleiben. Du hast es so schön gesagt, ich sag's jetzt nicht nochmal.
Ja, wir haben jetzt natürlich über viele strukturelle Benachteiligungen gesprochen und der letzte Punkt, den ich machen wollte, der war mir auch ganz wichtig, am Ende damit rauszugehen. Diese Positionen, die strukturell benachteiligt werden, die sehen mehr über Gesellschaft. Und die geht es eben daran zu stärken, damit wir alle gemeinsam nicht nur das, was wir über die Gesellschaft sehen, uns gegenseitig mitteilen, sondern damit wir diese Gesellschaft besser machen, demokratischer machen, inklusiver machen, damit wir diese Gesellschaft dahin bringen, dass sie wirklich zu den grundgesetzlichen Versprechen nicht steht, aber dass sie denen näher kommt. Wir sehen, dass vieles von dem, was grundgesetzlich versprochen ist, erstmal nur Prämissen sind und in der Umsetzung noch nicht ganz mit Leben gefüllt wird. Und auf dem Weg dahin können wir nur mit den Menschen gehen, die strukturell benachteiligt werden, weil sie einfach mehr sehen.
Das wäre jetzt der Moment, wo ihr applaudiert. Ganz laut nochmal. Für den Podcast. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich glaube, hier kann man jetzt noch was trinken und was rauchen. Und dann danke, tschüss. Das war BOM, Berlin Ost-Migrantisch. Redaktion und Idee von
Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht
Giampiero Tari.
Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
www.bim.hu-berlin.de.
Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.